Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP Audio Track. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
Eigentlich sollte im September die Bundestagswahl stattfinden.
Dann hat aber Ende letzten Jahres Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt, das Vertrauen nicht ausgesprochen bekommen und dann musste alles ganz schnell gehen, weil am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Tanja hat sich in den letzten Monaten genau angeschaut, was da passiert ist. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Hallo Ann-Kathrin. Ja genau, ich habe sogar noch ein bisschen früher angefangen, also schon vor der Vertrauensfrage, weil das Ganze hat ja mit den sogenannten D-Day-Papieren in der FDP angefangen und dem Bruch der Ampelkoalition. Damals habe ich mich noch über das Timing aufgeregt, weil das alles zusammengefallen ist mit den Präsidentschaftswahlen in den USA und sowieso alles schon ein bisschen im Umbruch war, sage ich mal, und sehr viel Unsicherheit ausgestrahlt hat nach außen. Und dann habe ich mir die Medienberichte und auch die Veröffentlichungen und die Aussagen der verschiedenen Fraktionen mal ein bisschen näher angeguckt und daraus sind dann mehrere Texte für das Behördenspiegel-Podcast-Format Public Sector Insider entstanden. Genau, und deshalb bin ich heute hier bei dir mit in der Folge, damit wir ein bisschen nochmal zusammenfassen, was seitdem so passiert ist, so als kleinen Einstieg für alle, die vielleicht ein bisschen den Überblick verloren haben. War ja auch viel über den Jahreswechsel.
Absolut. Deshalb lass uns nochmal genau da vorne anfangen, wo du gerade schon angesetzt hast und fass doch nochmal so ein paar Ereignisse zusammen für uns.
Bevor Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat, hat er erstmal Christian Lindner als Finanzminister entlassen. Und da spielt auch mit rein, dass die FDP einen Ampelbruch quasi provozieren wollte. Das ist dann alles ein bisschen in einer Schlammschlacht geendet, da die so benannten D-Day-Papiere es in die Presse geschafft haben, obwohl sie offiziell da wohl nie hätten landen sollen. Da kann man jetzt von halten, was man möchte. Auf jeden Fall haben wir seitdem keine wirklich funktionierende Koalition, also wir hatten seitdem keine funktionierende Koalition mehr und haben jetzt das, was man eine Minderheitenregierung nennt. Das heißt also, die verbleibenden Koalitionspartner können alleine keine Mehrheit mehr stellen. Und damit sich das nicht bis Ende des Jahres durchzieht, sondern man möglichst schnell wieder eine stabile Regierung hat, die auch entsprechend gut arbeiten kann, hat Olaf Scholz dann die Vertrauensfrage gestellt. Da gab es auch viel Diskussion drum, ob er das machen wird oder nicht, aber er hat sich dann dafür entschieden, auch in dem Bewusstsein, also da war jetzt keiner von überrascht, dass die entsprechend negativ ausfällt und es vorgezogene Wahlen geben wird.
Und dann war es ja gar nicht so einfach, einen Termin dafür zu finden, beziehungsweise sich darauf zu einigen.
Genau, weil wann diese Wahl stattfindet, das kann man sich dann nicht frei aussuchen, sondern das muss in einem gewissen Zeitraum eben nach dieser Vertrauensfrage stattfinden, sofern die negativ ausgefallen ist. Ja, und ganz besonders gefreut hat sich natürlich das Rheinland, wo das jetzt direkt in die Karnevalssession reinfällt. Siegburg zum Beispiel hat festgestellt, dass sie die gleichen Orte für Karnevalssitzungen wie auch als Wahllokal benutzten und müssen da jetzt ziemlich schnell umstellen.
Das war aber ja nur eine Herausforderung, die die Behörden vor Ort zu bewältigen hatten. Was ist dir denn noch aufgefallen?
Ja, also die Behörden müssen natürlich ziemlich kurzfristig ihre Register fertig kriegen und müssen dann entsprechend auch die Wahlunterlagen schneller verteilen. Ich zum Beispiel habe meine Wahlunterlagen, ich habe Briefwahl beantragt, erst Mitte Februar bekommen und das ist relativ ungewöhnlich. Ja, also gerade wenn man Briefwahl beantragt, weil man zum Beispiel im Urlaub ist, das kann man zwar normalerweise besser planen, aber diesmal könnte das doch öfter mal mit dem einen oder anderen Skiurlaub kollidieren, dann ist das normalerweise so, dass man mehrere Wochen Vorlauf zur Wahl hat und also unter Umständen auch schon im Vormonat den Wahlbrief wieder abgeschickt hat. Diesmal ist das alles ein bisschen knapper. Das hat man auch gemerkt, dass so Vergleichsseiten oder Entscheidungshilfen wie der Wahlomat zum Beispiel diesmal nur 3 Wochen vor der Wahl online waren. Auch das ist normalerweise früher so, aber die mussten ja jetzt auch mit deutlich weniger Vorlauf und während sie andere Projekte hatten und also auch vielleicht nicht die Arbeitskraft zur Verfügung hatten, die sie normal freigestellt hätten dafür, schnell alle Programme auswerten, um das online zu kriegen. Aber während alle in der Verwaltung und in den verschiedenen Organisationen und auch in den Parteien natürlich extrem viel zu tun hatten, hat sich auch auf der Straße ziemlich viel getan, weil In der Zwischenzeit, bis jetzt die Bundestagswahlen gelaufen sind, haben wir natürlich weiterhin eine Minderheitenregierung. Und das hat dazu geführt, dass der sogenannte Tabubruch passiert ist. Also, dass die CDU-CSU einen Vorschlag zur Migrationspolitik zur Abstimmung bringen wollte. Und dafür braucht man auch schon eine Mehrheit, um diesen Vorschlag eben einzubringen. Und die haben sie mit Hilfe von Stimmen der AfD bekommen, wo sich die etablierten Parteien bisher einig waren, dass man das nicht möchte. Naja, und was dann passiert ist, hast du ja sicher auch mitbekommen.
Das gab ja dann ziemlich schlechte Stimmung und dem konnte man ja gar nicht mehr ausweichen, dem Thema. Ich denke, selbst die Leute, die sonst eigentlich nicht so politisch interessiert sind, spätestens an dem Zeitpunkt mussten die sich Gedanken machen und haben sich auch irgendwie eine Meinung gebildet und irgendwie positioniert.
Das hat für richtig schlechte Stimmung gesorgt, nicht nur auf einer Ebene. Die anderen Parteien waren absolut nicht begeistert. Die CDU selbst wahrscheinlich auch nicht so, aber das äußert man vielleicht im Wahlkampf nicht so. Und seitdem gibt es auch in den verschiedensten Städten Deutschlands noch mehr Demos, als es sie vielleicht sowieso gegeben hätte bei den Wahlprognosen für die AfD, weil die Angst groß ist, dass auch eine CDU-CSU sich langsam demokratiefeindlicheren Parteien annähert. Jetzt nicht unbedingt selbst inhaltlich, aber dass eben diese viel beschworene Brandmauer, also dem Wort könnte man ja fast nicht mehr ausweichen, dass die nicht mehr so steht zu Parteien, die selbst die Demokratie entkräften wollen würden. Und dass wir in Deutschland in einer Demokratie leben, darüber beschweren sich eigentlich eher weniger Menschen.
Das ist richtig.
Naja, aber wir können ja hier eigentlich immer nur von außen drauf gucken. Und deshalb hattest du dir ja für den Rest der Folge noch was anderes überlegt. Weil es ist ja ganz nett, wenn wir uns hier unterhalten, aber so viel mehr als andere Medien können wir dazu jetzt auch nicht sagen.
Genau, ich wollte mal wissen, wie denn jetzt die Stimmung im Bundestag wirklich ist. Weil wir hören ja immer nur, was die Parteien gerade tun und planen. Aber was ist mit den Leuten, die da jetzt wirklich jeden Tag arbeiten im Bundestag? Und letztes Jahr habe ich auf der PITS, also auf der Public IT Security, Jonas Groß kennengelernt. Jonas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Dr. Markus Reichel, der für die CDU im Bundestag sitzt. Damals hat Jonas mir verraten, wie er überhaupt in den Bundestag gekommen ist, wie ihm die Arbeit dort gefällt und was so seine Aufgaben sind. Ich verlinke euch die alte Folge, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Und ich habe Jonas einfach nochmal eingeladen, um mit ihm ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich seine Arbeit im Bundestag jetzt verändert hat.
Hallo Jonas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ann-Kathrin, grüß dich, schön wieder hier zu sein.
Jonas, vervollständige doch bitte mal den Satz, wenn morgen Bundestagswahl wäre.
Wenn morgen Bundestagswahl wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in Dresden und würde mich schon einstimmen auf die Watchparty mit Markus zusammen, mit Markus Reichel, dem Abgeordneten, bei dem ich arbeite, und würde mich auf den nächsten Tag schon mal einstimmen und freuen. Und ja, bisschen die Revue passieren lassen, wie die letzten Wochen und Monate waren, weil so ein Wahlkampf natürlich immer eine sehr intensive Phase ist. Und so, wenn der Tag davor wäre, vor der Bundestagswahl, dann ist es der Samstag, der Tag vor der Wahl. Und genau, da ein bisschen alles sacken lassen und sich dann freuen darauf, was am nächsten Tag passieren wird und gebannt sein, wie die Wahl letztendlich ausgeht.
Okay, muss man denn da als Mitarbeiter von einem Abgeordneten auch ins Wahlbüro gehen oder ist das okay, wenn man vorher per Brief wählt?
Die Frage musst du für mich ein bisschen spezifizieren. Also ich bin ja wohnhaft hier in Berlin. Ich habe mir nur selber jetzt für mich persönlich gedacht, dass ich runterfahren werde nach Dresden, um ja gemeinsam den Abend mit dem Abgeordneten, mit Markus zu verbringen und hoffentlich auch gemeinsam feiern und sich freuen zu können, dass alles geklappt hat.
Bist du dann klassischer Briefwähler oder machst du das jetzt nur, damit du bei der Watchparty dabei sein kannst und würdest sonst lieber ins Wahlbüro gehen?
Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunpfahl war, nachdem in Berlin bei der letzten Landtagswahl oder besser gesagt vorletzten Landtagswahl etwas ja nicht so gut geklappt hat, weswegen alles wiederholt werden musste. Tatsächlich hat man als Wähler ja ganz allgemein zwei Möglichkeiten, entweder am Wahltag selber ins, was auch mal, in die Grundschule zu gehen oder an die Orte, wo gewählt werden kann, oder auch umgekehrt per Briefwahl zu wählen. Bei mir ist es tatsächlich die Briefwahl.
Ja, ich werde dann im Feuerwehrhaus sitzen. Bei uns ist es nicht die Grundschule. und werde da als Wahlhelferin mithelfen. Und bei uns gibt es da so diese großen grauen Kisten mit so einem Vorhängeschloss. Ich weiß nicht, wie sehen bei euch die Wahlurnen aus?
Ich muss sagen, ähnlich schön, wie du das gerade beschrieben hast. Also grau und berlinerisch, möchte man fast sagen.
Ja, okay. Ja, es ist ja gängig, dass sogar Mülltonnen als Wahlurnen genutzt werden. Und obwohl wir ja hier eigentlich alles mit Regeln und Normen irgendwie versuchen, klar zu strukturieren, habe ich erfahren, es gibt gar keine Regel dazu, wie Wahlurnen aussehen müssen. Deshalb eben auch die Mülltonne erlaubt. Für manche ist das voll okay, andere finden das irgendwie nicht so passend. Und es gibt jetzt einen Wettbewerb, den hat die Hochschule für Bildende Künste zusammen mit der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung ausgerufen. Und da kann man gerade Vorschläge einreichen zur Neugestaltung von Wahlurnen, aber auch von Wahlen allgemein. Wie ist denn da bei dir so das Gefühl? Hauptsache praktisch die Wahlurne oder doch ein bisschen mehr Respekt für die Demokratie und bitte nicht die Stimme in den Mülleimer werfen?
Ich würde sogar noch eine andere Dimension mit dazu nehmen, nämlich eine gewisse Berliner Brille oder berlinerische Perspektive. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ich bin ein praktisch veranlagter Mensch. Also was und wie funktioniert, sodass alles ordentlich funktioniert, dann ist die Baseline erreicht quasi. Wenn man aber etwas schöner machen kann als bisher, I'm all for it. Von dem her freue ich mich natürlich, dass es solche Initiativen gibt, zu überlegen, wie kann man was schöner machen.
Okay, dann sind wir mal gespannt, was da rauskommt bei dem Wettbewerb. Man kann auch Vorschläge einreichen, was man generell an der Bundestagswahl oder an Wahlen überhaupt verändern möchte. Du hast eine andere Perspektive darauf als ich und als die meisten Hörerinnen und Hörer. Würdest du irgendwas verändern wollen? Eine Drittstimme einführen, zwei Zettel, um Erst- und Zweitstimme übersichtlicher zu machen? Irgendwie sowas oder was ganz anderes?
Da fragst du die richtige Person. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal an anderer Stelle erzählt hatte, aber ich bin ja Demokratietheoretiker in gewisser Weise. Zwar als Politikwissenschaftler, in meinem Master habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was eigentlich Demokratie ist, wie Demokratie aussieht, was so die Grundfesten von einer Demokratie sind oder einer liberalen Demokratie. Das ist Wahl natürlich ein ganz großer Bestandteil davon. Von dem her freue ich mich immer, darüber reden zu können, was und inwiefern dann doch demokratisch, undemokratisch, beziehungsweise in Anführungszeichen noch mehr demokratisch ist, wenn man so möchte. Ja. Ich finde eigentlich das System, so ganz allgemein, wie wir es in Deutschland haben, ganz gut, dass es sowas wie eine Erst- und eine Zweitstimme gibt. Vom Prinzip finde ich das gut, dass der Wähler in seinem Wahlkreis vor Ort eine ganz bestimmte Person aus diesem Ort wählen kann. Ja, ganz egal jetzt von welcher Partei, dass der Bürger unmittelbar und nahbar, ja, wie jetzt beispielsweise in Dresden, Markus Reichel tritt dort an für die CDU und der Wähler hat keine Distanz zu der Person, die sie wählt mit der Erststimme, sondern wie gesagt, Markus als jemand, der in Dresden lebt und dort aufgestellt ist, den kennt man in der Stadt einfach. So, fertig, aus. Die Zweitstimme auf der anderen Seite gibt gerade auch kleineren Parteien die Möglichkeit, eine Stimme zu generieren. Und die wurde jetzt auch durch die Wahlrechtsreform wichtiger, die Zweitstimme. Und damit kann man eben in gewisser Weise eine Koalition auch wählen. Und das ist ein klassisches Split-Ticket-Voting. Mit der Erststimme wähle ich vielleicht so, mit der Zweitstimme jemand anders. Wenn ich jetzt selber für mich eine Präferenz wählen könnte, wäre ich gar nicht davon abgeneigt zu sagen, schwarz-gelb wäre eine interessante Kombination, über die man nachdenkt. Aber persönlich, wie soll ich sagen, halte ich mich dann auch an den Wahlaufruf von meinem Chef, beide Stimme für die CDU. Und damit ist es dann auch gut erledigt. Vielleicht noch ein letzter Satz. Wenn ich wirklich was ändern würde, dann würde ich wahrscheinlich die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre ändern und verlängern damit, weil man muss sich dann doch vor Augen halten, dass diese 4 Jahre extrem schnell vorbeigehen. Ist die Anfangszeit nach der Wahl, bis dann alles in Tritt kommt, die neuen Abgeordneten eingezogen sind, bis dann eine Regierung gebildet ist, da geht ganz viel Zeit ins Land. Und es ist auch okay, dass das so ist, weil das Ziel dahinter ist letztendlich, dass eine stabile Regierung gebildet wird. Und dass die auch für die ganze Legislaturperiode hält. Das letzte Jahr, letzte halbe, dreiviertel Jahr, je nachdem, wie man es sehen möchte, geht dann aber schon der Wahlkampfmodus los. Und dann hat man in Anführungszeichen irgendwie nur 2 Jahre so richtig Legislaturperiode von diesen 4, die wir aktuell haben. Long story short, wenn ich das was ändern würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, 5 Jahre ein Jahr mehr, dass die Regierung arbeiten kann, Reformen vorantreiben kann, wäre schon ganz gut.
Okay, also sind wir insgesamt gar nicht so schlecht aufgestellt mit unseren Wahlen. Nur wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, dass dann auch umgesetzt werden kann, was die Leute ja versprochen haben, vielleicht auch im Wahlkampf. Du hast eben schon angedeutet, dass die letzte Zeit sehr spannend war. Du hast gerade gesagt, dass man gar nicht so viel Zeit hat, wirklich zu arbeiten. Jetzt lass uns mal zurück auf die letzten Monate schauen. Da war die Vertrauensfrage, die Minderheitsregierung, der vorgezogene Wahltermin. Wie hast du das jetzt persönlich so erlebt? Was hat sich für dich auch verändert in der Zeit?
Ja, es waren wahnsinnig spannende Zeiten. Ich war ja schon mal 2017 bis 2021 im Bundestag. Da war es eine ganz andere Legislaturperiode, in Anführungszeichen der normale, im Vergleich dazu, wie wir das jetzt hatten. Normal im Sinne von, dass die Regierung 4 Jahre durchgemacht hat und, wie soll ich sagen, gut war es. Jetzt eben 3 Jahre, 3,5 Jahre jetzt so, die gescheiterte Ampelregierung, die am 6. November aufgebrochen worden ist, ist irgendwie ein Novum, ja. Gerade auch als jemand, der als Mitarbeiter von einem Abgeordneten so nah am Geschehen ist, was natürlich vom Prozess her super spannend zu sehen, was passiert, weil das nicht die Regel ist und nicht die Norm ist. In gewisser Weise auch in Deutschland ein Novum gewesen. Man kennt das in anderen europäischen Ländern viel mehr, dass Regierungen, Koalitionen aufsplitten, dass es Minderheitsregierungen gibt. Und Deutschland ist eigentlich ein solider Anker immer gewesen. Und neben der Vertrauensfrage gibt es ja theoretisch auch das konstruktive Misstrauensvotum. Das wurde ja auch schon mal gezogen mit dem Hintergrund, okay, wenn wir den einen Bundeskanzler nicht mehr wollen, dann müssen wir aber einen neuen Bundeskanzler wählen. Immer mit dem Hintergedanken, eine stabile Regierung zu haben. Und genau das hatten wir jetzt dann ab dem 6. November letzten Jahres eben nicht mehr. Und vom Prozess her und eben als jemand, der eine Faszination für den demokratischen Grundprozess hat, der das auch studiert hat und dann heges Interesse hat, ist es natürlich spannend zu sehen, wie dann auch so etwas in der Praxis in Deutschland aussieht. Und ja, spannend ist, glaube ich, ein diplomatischer, übergeordneter Begriff von dem, was und wie die letzten Monate waren. Ja, es war sehr interessant auch zu sehen, was passiert und was das letztendlich in der konkreten Praxis bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Arbeit hat im Parlament. Weil eine Regierung letzten Endes als eines der Verfassungsorgane ist ja nur aufgrund einer Mehrheit in der Position, um Gesetze umsetzen zu können. Und diese Mehrheit hat es dann ab diesem 6. November eben nicht mehr gegeben. Und das hat dann das andere Verfassungsorgan, nämlich den Bundestag, viel mehr Gewichtung und Bedeutung gegeben, weil jetzt natürlich die Frage im Raum stand, okay, in welche Richtung gibt es Mehrheiten für was und für was auch nicht? Ja.
Wie sah das dann in der Praxis konkret aus? Also ihr habt ja schon auch inhaltlich weitergearbeitet. Was darf denn dann eine Regierung in so einer Übergangszeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Dürfen kann sie viel. Was sie dann letztendlich kann und auch praktisch umsetzen kann, hängt halt davon ab, welche Mehrheiten da sind oder eben nicht da sind. Mit Rot-Grün verbleibend in der Regierung hatte dann natürlich Schwierigkeiten, Gesetzesvorhaben umzusetzen, weswegen es um den in den demokratischen Spektrum der Parteien im Bundestag ja, gewisse Verabredungen gab, wie man jetzt in dieser neuen Situation, dieser schwierigen Situation, wie man mit der umgeht letztendlich und ja, welche Sachen vielleicht noch verabschiedet gehört haben sollen oder auch nicht. Und dahingehend konnte man ja einiges beobachten.
Wie sind jetzt so deine Erfahrungen mit einer Minderheitsregierung? Würdest du sagen, das kann wirklich nur die Übergangslösung bleiben oder könnte sowas auch längerfristig funktionieren?
Da würde ich mich auf das beziehen, was ich vorhin auch gesagt habe. Deutschland war und ist immer ein stabiler Anker als ein sehr gefestigtes demokratisches System mit einer stabilen Regierung. Und das hat immer Deutschland ausgezeichnet in Europa. Und wenn Deutschland anfängt, in Form von Minderheitsregierungen zu agieren, ja, und Minderheitsregierung steht ja immer in gewisser Weise für Instabilität und Unsicherheit, dann tun wir uns keinen Gefallen damit, in Deutschland als auch in Europa. Ich glaube, niemand ist ein Fan großartig von Minderheitsregierungen. Sinn und Zweck ist es, nach der Wahl stabile Regierungen aufsetzen zu können, die dann auch das umsetzen, was der Wähler letztendlich möchte, um Deutschland voranzubringen. Und das sollte das Ziel von allen Parteien sein, nach der Wahl eine Koalition bilden zu können untereinander, die dann für eine stabile Regierung sorgt, um dann entsprechend den Wählerwillen umzusetzen und auch ja, für diese 4 Jahre gemeinsam zu arbeiten, um konkrete Probleme des Landes zu lösen. Das ist mein Anspruch und ich glaube, das ist auch der Anspruch von sehr vielen Leuten, was eine Regierung erfüllen sollte. Und genau, deswegen würde ich sagen, dass eine Minderheitsregierung da nicht dazu gehört.
Bevor wir jetzt aber dann tatsächlich wieder über eine Koalition sprechen können, kommen ja erstmal die Wahlen. Und du hast eben schon gesagt, du warst schon mal für eine Legislaturperiode im Bundestag. Wie ist denn jetzt der Wahlkampf auch unterschiedlich, dadurch, dass ihr einfach weniger Zeit habt?
Ganz offiziell ist es so, dass wir als, sag ich mal, Mitarbeiter eines Abgeordneten den Wahlkampf natürlich nur aus einer observierenden Rolle wahrnehmen, weil Wahlkampf die Aufgabe von Parteien ist und auch von den Abgeordneten und den, wie soll ich sagen, Mitgliedern in der Partei, die ehrenamtlich sich dafür einsetzen, um der jeweiligen Partei oder dem Kandidaten am meisten Stimmen zu organisieren, durch einen soliden Wahlkampf. Als Mitarbeiter im Bundestag ist man natürlich viel mehr fachlich orientiert und hat dadurch eine ganz andere Rolle, als wie es vielleicht landläufig wahrgenommen wird, irgendwie das Mitarbeiter im Wahlkampf helfen, was nicht der Fall ist, sondern wir versuchen uns, oder das, was wir gemacht haben, ist, inhaltliche Themen abzuschließen, beziehungsweise da auch weiter dran zu arbeiten und zu konzeptionieren, gerade auch dann in der Überlegung, wie es dann später mal weitergeht.
Heißt, ihr versucht, Themen abzuschließen und weiter zu bearbeiten, jetzt auch Überstunden, um noch möglichst viel fertig zu bekommen? Oder ist das für dich ein ganz normaler Arbeitsalltag?
Nein, vom Prinzip ist es ein ganz normaler Arbeitsalltag. Es hat natürlich eine neue Dynamik, weil dieses Damoklesschwert ist eben die Wahl, was so über der Arbeit hängt, gedanklich, ja. Wovon natürlich auch abhängt, wer als Abgeordneter letztendlich einzieht, welche Parteien wie viel Sitze ergattern und auch wie mögliche Koalition dann ausschaut. Sowas schwingt natürlich immer mit in der Arbeit, aber für mich jetzt als jemand, der im Bereich Digitales arbeitet und für die Arbeitsgemeinschaft dort und auch im Ausschuss Digitales tätig ist, wir haben noch soweit die Themen, die noch anstanden und die man bearbeitet hat und besprochen hat, abgeschlossen und auch darüber hinaus überlegt, was macht dann vielleicht irgendwie zukünftig Sinn, was man mal später anders machen könnte. Ja, aber es ist viel Konzepte, viele Überlegungen, wie es dann einfach perspektivisch weitergeht, fachlich.
Jetzt bist du ja auch, wenn du in Anführungszeichen nur Beobachter bist, trotzdem ganz nah dran am Wahlkampf. Und du hast es gerade schon mal erwähnt, du bist zuständig für Digitalthemen, du bist auch zuständig dafür, das zu kommunizieren. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht digitaler Wahlkampf, insbesondere auch wenn junge Menschen erreicht werden sollen?
Ist in den letzten Jahren extrem wichtig geworden. Und es ist super interessant zu beobachten, welche Plattformen in welcher Art und Weise relevant geworden sind, welcher Inhalt, welcher Content darüber ausgespielt wird, welche Parteien inwiefern darin involviert sind, wie die Kandidaten, einzelne Abgeordnete, die jeweiligen Tools, die zur Verfügung stehen, nutzen. Es ist wahnsinnig spannend. Als jemand, der selber auch TikTok hat und, wie soll ich sagen, Instagram Reels nutzt, finde ich das wahnsinnig spannend, wie auch in Kurzvideoformaten politische Inhalte oder subtile politische Messages verarbeitet werden und beobachte das natürlich sehr interessiert, weil das schon eine neue Entwicklung ist. Und im klassischen Sinne denkt man ja immer im Wahlkampf von Wahlkampfständen in der Stadt, wo man einen Sonnenschirm in den Parteifarben und Logos sieht, mit einem Stehtisch und ein paar Leute, die drumherum stehen und einen Flyer in der Hand haben. Das ist ein Teil, aber es gibt natürlich neben dem, ich sage es mal, physischen, analogen eben die digitale Welt, wo der harte Wahlkampf tatsächlich auch einfach stattfindet, um Wählerstimmen und um die Wählergunst. Und das ist schon sehr interessant zu beobachten, zu sehen, was da alles so läuft und was da passiert.
Was ist denn da besonders wichtig? Also braucht es noch ein Tanzvideo oder braucht es eher knallharte Inhalte?
Ich glaube, Tanzvideos, das ist das humoristische Image, was auf TikTok projiziert wird. Aber ich glaube, dass es viel mehr darum geht, wie ich politische Themen an eine Audienz vermittle, die eigentlich damit nicht primär konfrontiert werden möchte, aber trotzdem mitbekommen soll, für was ich vielleicht als Abgeordneter oder als Partei stehe. Und ich glaube, das ist die große Krux. Und da sind manche Parteien, manche Abgeordnete besser als andere, um das zu vermitteln. Ja, und wie soll ich sagen, im Allgemeinen ist TikTok und Instagram funktioniert anders. Instagram Reels funktioniert anders, als man das vielleicht klassisch gedacht hat. Ich mache jetzt einen Redeausschnitt von mir und verarbeite den auf TikTok. Ich glaube, das ist so die lowest hanging fruit, die man Social Media und wahlkampfmäßig greifen kann, sondern vielmehr, wie man subtile politische Inhalte interessant vermittelt und auch kontroversiell logischerweise, dass es resoniert. Ja, und das hat eine ganz eigene Dynamik. Das ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie das ausgelebt wird, weil auch nicht nur traditionelle Medien oder Top-Influencer, wo man denken möchte, die jetzt bestimmte Wahlempfehlungen ausgeben oder sozusagen sich mit bestimmten Politikern treffen, entscheidend sind, sondern auch die Masse an ganz normalen Creatern, die es schaffen, auf eine Art und Weise politische Inhalte zu kommunizieren, die resonieren. Und das ist das Faszinierende aus einer Beobachterperspektive, was da genau passiert.
Ja, ein ganz großes Thema. Da könnte man eigentlich noch mal eine eigene Folge zu machen. Ich würde jetzt gerne aber erst noch mal auf deinen Alltag zurückkommen. Wie nimmst du jetzt so die Stimmung im Bundestag vor der Wahl wahr?
Ist natürlich sehr gespannt oder die Leute sind gebannt im Sinne von, es gab ja die Wahlrechtsreform, die natürlich gewisse Auswirkungen hat auf die Mandatsverteilung und letztendlich auch auf die Anzahl der Abgeordnete, die in den Bundestag einziehen werden. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 734, ich habe vorher noch mal kurz nachgeschaut, Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und die Höchstgrenze wird dann bei 650 Abgeordneten im neuen Bundestag liegen. Das bedeutet, dass knapp 80, über 80 Abgeordnete, die jetzt drin sitzen oder vielleicht als Ersatz eingezogen wären bei der Größe, nicht mehr da sein werden. Und gleichzeitig wird sich aufgrund der Wahlrechtsreform, die ja mehr die Zweitstimme in den Fokus rückt, ihre Auswirkungen haben auf die Sitzverteilung im Parlament. Und das ist natürlich eine super schwierige Situation aus verschiedenen Perspektiven gedacht. Ja? Weil natürlich aus Mitarbeitersicht sich von 80, 83 Abgeordneten die Mitarbeiter überlegen müssen, okay, mein Abgeordneter wird vielleicht nicht wieder einziehen, plus auch das Wahlergebnis wird anders ausgehen als 2021. Das heißt, es kommen nochmal mehr von der einen Partei, weniger von der anderen Partei rein. Wo und wie komme ich unter? Möchte ich im Bundestag bleiben oder gehe ich raus? Und dann, wie viele Jobs gibt es außerhalb des Bundestages? Also sind viele persönliche Geschichten, die dahinter stecken, gerade auch aus Mitarbeitersicht, wie es danach einfach weitergeht. Prinzipiell ist es so, dass bis zum Ende der Legislaturperiode es dann offiziell der 31.3. ist, sind die Mitarbeiter der Abgeordneten noch angestellt. Und danach stellt sich eben die Frage, okay, kam ein Abgeordneter rein, kam er nicht rein? Wie groß ist die Fraktion, in der mein Abgeordneter ist? Und ja, wie geht's von da dann letztendlich weiter? Und da sind natürlich sehr viele Fragezeichen gerade eben und Überlegungen, wie es letztendlich weitergeht.
Mal angenommen, man sucht jetzt eine neue Stelle im Büro eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten. Heißt das dann, man schaut einfach, wer im Bundestag sitzt und schickt da ganz klassisch eine Bewerbung? Oder wie läuft das bei euch?
Das ist vollkommen richtig, ja. Wie gesagt, es gibt diese unterschiedliche Gliederung jetzt innerhalb einer Fraktion. Die Ausgangslage und die Basisgliederung ist der Abgeordnete, der hat seine Mitarbeiter. Der Abgeordnete ist Teil der Fraktion und die Fraktion hat auch ihre eigenen Mitarbeiter. Das sind spezielle Fraktionsmitarbeiter, die für die Fraktion arbeiten. Man selber kann sich aussuchen, in welcher Komposition man arbeiten möchte und was letztendlich für einen selber passt und auch für die Gegenseite. Bei Markus ist mir das sehr leicht gefallen, als Abgeordneten der CDU im Digitalausschuss sitzt, weil ich fachlich gerne da arbeiten wollte und auch gerne in der Fraktion fachlich arbeiten wollte als Mitarbeiter des Abgeordneten. Und genau, deswegen hat alles gepasst und ich glaube, dass der Markus glücklich ist und ich auch. Und von dem her ist alles gut.
Angenommen, das Team, du hast die Teams mal verglichen mit kleinen Startups, die alle im Bundestag sitzen. Angenommen, euer Startup darf bleiben. Wie läuft dann die erste Zeit nach der Wahl für euch ab?
Genau, also prinzipiell ist es so, dass das Beschäftigungsverhältnis in dem Startup Abgeordneter ist immer auf die Legislaturperiode beschränkt. Wie vorhin angedeutet, Legislaturperiode geht bis zum 31.03. Was bedeutet, formell, offiziell endet da das Beschäftigungsverhältnis mit dem Abgeordneten in der Legislaturperiode. Das heißt, man hat so diesen ein Monat Übergangszeit, möchte ich jetzt mal sagen. Während dieses Mal die Wahl jetzt am 23.02. ist, also man hat dann ungefähr einen Monat und eine Woche Zeit, sich zu sortieren als Mitarbeiter und auch, wie soll ich sagen, der Abgeordnete kann sich sortieren. Da gibt es unterschiedliche Handhabungen, wie Abgeordnete die Transition organisieren. Und da gibt es alle Varianten, sage ich jetzt mal. Bei uns, bei mir war das so, Markus hat rechtzeitig mit dem ganzen Team und jedem einzelnen Mitarbeiter aus dem Startup Markus Reichel geredet und dahingehend hat jeder eine gewisse Planungssicherheit und weiß von da, wie es weitergeht oder wie es wahrscheinlich weitergehen wird in einer neuen Konstellation. Und wenn wir auf den Punkt eingehen, wie es dann konkret weitergeht, also nach der Wahl findet eine Fraktionssitzung statt. Und da sind dann die alten als auch die neu gewählten Abgeordneten da und von der Gewissheit, wer dann eingezogen ist, wer nicht mehr eingezogen ist, passiert dann entweder die Abwicklung des Abgeordnetenbüros oder eben die Transition von der Überführung des Startups aus der Legislaturperiode in die nächste Legislaturperiode und ist natürlich am Anfang viel organisieren, überlegen, wie es weitergeht, welche Arbeitsausschüsse interessant sein könnten oder welche man behält und wie man fachlich in der neuen Fraktion, in der neuen Legislaturperiode weitermacht. Aber das ist dann ein Prozess, der in einem Top-Down-Approach und in einem Bottom-Up-Approach passiert und wo man als Mitarbeiter natürlich auch gebannt draufschaut, wie der ganze Prozess dann ausgeht.
Dann stelle ich mir das aber schwierig vor. Ihr müsst euch ja nicht nur intern organisieren, es muss sich ja auch das große Ganze wieder organisieren. Wie komme ich denn jetzt vom harten Wahlkampf zu sinnvollen Koalitionsverhandlungen?
Ja, es sind unterschiedliche Zeitperioden und Zeitspannen, wo unterschiedliche Gewichtungen für bestimmte Themen sind. Eine Wahl ist ein Wettbewerb, der darum geht, wer holt am meisten Stimmen. Und dieser Wettbewerb hat eine ganz eigene Dynamik, die sich ausspielt, bis dann der Wettbewerb vorbei ist. Und der Wettbewerb ist dann vorbei ab 18.01 Uhr. Und da beginnt eine neue Zeitspanne oder eine neue Zeitperiode, die da ist. Die Bestandsaufnahme, wie hat der Wähler entschieden? Was ist rausgekommen am Ende? Und wie kommen wir von da dann zu einer stabilen Regierung? Traditionell hat immer die stärkste Fraktion den Auftrag, die Regierungsbildung initiativ zu übernehmen. Und das bedeutet einfach viele Gespräche führen mit den Parteien, die im Wettbewerb in den Bundestag reingekommen sind und mit denen man sich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch vorstellen kann, in eine Koalition zu gehen. Und da trennt sich dann ganz klar die Spreu vom Weizen.
Und in der Zeit, wie geht es dann da auch inhaltlich schon weiter? Was sind dann deine Hauptaufgaben in dieser Zeit?
Tee trinken und abwarten. Das ist ein kleiner scherzhafter Kommentar, aber in gewisser Weise muss sich das große Ganze fügen von oben nach unten in Absprache mit unten nach oben. Und solange keine Regierung steht, werden keine Inhalte in den Bundestag jetzt prozessual kommen. Und Gleichzeitig spielen aber in den Koalitionsverhandlungen Inhalte eine sehr große Rolle. Ja? Und über die Inhalte und über die Überlegungen, wer könnte mit wem eine stabile Regierung zusammenbilden und wer möchte mit wem eine stabile Regierung bilden, entscheidet sich dann, welche Inhalte und welche Positionen sich letztlich ergeben für wen. Und davon abhängig ist dann, wie die Themen aufploppen und dann auch bearbeitet werden. Das ist jetzt eine sehr breite oder sehr breite Formulierung von mir, aber es ist halt vor der Wahl eine Zeit, wo viel Unsicherheit ist, beziehungsweise Unklarheit nach der Wahl, bis fix ist, wer mit wem und wie arbeitet, ist auch eine Zeit der Unsicherheit in gewisser Weise oder der Unklarheit im Sinne von, man ist ja dabei auszubaldowern, wie es in den nächsten 4 Jahren weitergeht. Und dahingehend wartet man ab, schaut gebannt und ist auch vielleicht Teil davon, von diesem Prozess, wie es dann in den nächsten 4 Jahren weitergeht. Und wenn die Frage dann der Koalition geklärt ist, noch der Inhalte, was ja ein paralleler Prozess ist, dann geht es offiziell mit der Arbeit weiter, weil dann ungleich jetzt der Minderheitsregierung die Regierung eine Mehrheit hat im Parlament und damit auch die Sachen umsetzen kann, die sie vereinbart hat, umzusetzen. Und damit geht dann der Prozess erst wieder in Gang.
Okay, aber wenn man jetzt doch seinen Tee trinkt, kann man den auch mal entspannt mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen trinken, sowohl im Wahlkampf als auch danach? Wie ist die Stimmung unter euch?
Die Stimmung ist kollegial und gut. Letztendlich teilt man ja ein gemeinsames Schicksal, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube auch, in gewisser Weise hilft es einem für die interne Arbeit im Hohen Hause, sich auf Mitarbeiterebene gut zu connecten und einfach im Austausch zu sein mit seinen Kollegen, innerhalb der Fraktion, aber auch außerhalb. Ich war ja auch mal Vorstandsmitglied der Außen- und Sicherheitspolitischen Vereinigung der Parlamentsmitarbeiter im Deutschen Bundestag. Und die ist fraktions- oder parteiübergeordnet. Und da sind alle Fraktionen oder Mitarbeiter aus allen Fraktionen vertreten, mit denen man sich gemeinsam austauscht in Gesprächen zu verschiedenen außen- und sicherheitspolitischen Themen. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein spezielles Beispiel, aber es ist ein Gremium, wo sich Mitarbeiter austauschen. Aber das gibt es auf Gruppenebene, sage ich jetzt mal, wie auch auf individueller Ebene. Und auf individueller Ebene, klar, hilft das natürlich immer, sich mit Kollegen zu treffen, mit denen man fachlich zu tun hat. Oder auch persönlich. Ich habe zu vielen Kollegen von der FDP oder SPD oder den Grünen persönlichen Kontakt. Entweder man kennt sich aus dem Studium, man kennt sich aus dem Ausschuss, man kennt sich von verschiedenen Veranstaltungen und klar, kommt man da ins Gespräch und klar, trinkt man da auch seinen Tee wahrscheinlich oder Kaffee miteinander. Und das macht auch das Miteinander aus. Selbst wenn es ein Gegeneinander auf fachlicher, politischer Ebene ist, ist es ein nettes Miteinander, das man hat. Aber es hängt natürlich viel von Eigeninitiative ab, die man an den Tag legt oder eben auch nicht und was und wie man möchte.
Was sagst du denn, mit wem kann man besser über Politik diskutieren? Mit den Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Fraktion oder mit denen aus anderen Fraktionen?
Man kann mit allen gut, glaube ich, diskutieren. Das ist jetzt die Allerweltsantwort. Aber klar, jeder hat in gewisser Weise seine eigene Färbung auf bestimmte Themen. Aber was letztendlich verbindet, und das ist auch das Schöne, ist das Menschliche. Gerade wenn ich jetzt an, wie soll ich sagen, meine Freunde und auch Kollegen denke, macht einfach wahnsinnig viel, sich da auszutauschen. Klar, manchmal die Dinge auch an den Kopf werfen, auf einer humoristischen Art und Weise, was auch dazu gehört. Aber es gibt viel mehr Punkte, die vereinen, neben denen, die einen politisch oder vielleicht inhaltlich trennt. Und macht ja auch Spaß, mal ein bisschen hin und her zu argumentieren und debattieren. Gerade auch, wenn dabei dann die Fetzen fliegen, wäre zu übertrieben gesagt, aber wenn es sparkt, so. Also wenn der Funke fliegt, weil man eine nette Diskussion hat oder eine nette Debatte mit dem einen oder anderen Kollegen, von dem her.
Wenn du privat unterwegs bist, wie ist denn das? Wie oft musstest du in letzter Zeit das Thema Zweitstimme erklären?
Eigentlich niemanden. Was mich gleichzeitig erschreckt und auch auf der anderen Seite beruhigt. Also ich glaube, die Wahlrechtsreform war schon ist ein Feinschmecker-Thema. Ein grobes Verständnis davon ist da, wie die konkrete Auswirkung ist von Erst- und Zweitstimme, das hat sich meiner Meinung nach schon sehr stark verschoben und auch geändert. Ich bin ja gebürtiger Bayer und für die CSU beispielsweise, die ja fast alle Wahlkreise in Bayern gewonnen hat und dann auch entsprechend mit ihren Abgeordneten eingezogen ist in den Bundestag, die stehen natürlich jetzt in gewisser Weise vor der Problematik, dass es sein könnte, dass ihre Direktmandate, also die Erststimmeneinzieher, nicht gedeckt sind von der Zweitstimme. Was dann bedeuten würde, dass manche Wahlkreise, nämlich die mit dem schlechtesten Erststimmenanteil, nicht durch einen Abgeordneten vertreten sind. Und das ist schon, das ist interessant, nenne ich es mal so. Wenn ich persönlich eine Wahlrechtsreform gemacht hätte, ich hätte sie anders gemacht. Weil das finde ich etwas obskur, dass es sein kann, dass einzelne Abgeordnete, die wurden mit der Erststimme gewählt in ihrem Wahlkreis von ihren Wählern direkt vor Ort und die ziehen dann aber nicht ein aufgrund des schlechteren Zweitstimmenergebnisses und das ist schon grenzwertig, muss ich sagen. Aber es ist das jetzige System für die Wahl auf jeden Fall.
Ja, ich danke dir, Jonas, dass du uns so einen ganz anderen Blick mal auf die Wahl ermöglicht hast, dass du uns deine Perspektive gezeigt hast und dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, beziehungsweise darfst du jetzt eine Frage dalassen. Bei uns geht es nämlich nächstes Mal um das Thema moderner Müll, Recycling, Zero Waste und Co. Und du darfst unserem Interviewgast eben eine Frage dalassen, die dich zu dem Thema beschäftigt.
Das finde ich sehr cool, dass er das Thema aufgreift. Mich würde wirklich das Verhältnis interessieren, auch gerade in Deutschland, wie wir bis jetzt dastehen im Verhältnis, wie viel Müll wird recycelt, wie viel kann man Müll als Ressource für Wärmegewinnung nutzen und was ist einfach nur so Müll, das bisher vielleicht verschippert wird in andere Länder oder der nicht genutzt werden kann.
Das nehmen wir mit. Dankeschön. Bis dahin beobachten wir, wie es bei euch weitergeht. Ich bin ganz gespannt. Und dann hören wir voneinander. Danke, Jonas.
Sehr gerne, Ann-Kathrin. Mach's gut, ciao.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Bundestagswahlen wissen möchtet, und damit meine ich jetzt nicht Wahlprognosen oder die Positionen der Parteien oder sowas, sondern wirkliche Hintergründe und Einblicke in das, was gerade auch vor Ort in den Behörden und Wahllokalen passiert, dann schaut gerne nochmal bei uns auf der Homepage auf www.fvp-online vorbei. Da haben wir noch ein paar spannende Themen zur Bundestagswahl, zum Beispiel: Wie steht's da um die Barrierefreiheit? Digitale Wahlen, geht das oder geht das nicht? Wir haben nochmal reingeschaut, was jetzt wirklich in Siegburg los ist, wo Karneval und Wahlen zusammenfallen. Und auch zum Wettbewerb, zum Redesign von Wahlurnen und Wahlen gibt's da noch ein paar Informationen für euch. Wie gesagt, nächstes Mal geht's bei uns um modernen Müll. Und genau wie Jonas könnt ihr auch eine Frage für unseren nächsten Interviewgast dalassen. Schreibt uns einfach an redaktion@fvp-online oder über unsere Social-Media-Kanäle. Das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.